Liebe Gemeinde, heute Wahlsonntag. Und wir wissen, die Parteien und die Kandidaten haben jetzt wochenlang auf ein Ziel hingearbeitet. Die Wahl gewinnen. Natürlich, darum geht es. Oder zumindest möglichst viele Prozente gewinnen, möglichst viele Stimmen für sich gewinnen. Und es gibt inzwischen ganze Handbücher, wie bin ich als Partei erfolgreich in einer Wahl? Ab morgen spätestens stehen die Kandidaten vor einer ganz anderen Frage. Das eine ist, eine Wahl zu gewinnen. Das andere ist, wie geht's denn jetzt weiter? Was mache ich denn jetzt mit meinem Posten oder meinem Pöstchen? Wie trage ich diese Verantwortung richtig, weise, in einem guten Sinne? Und dafür gibt es letztlich kein Handbuch. Wahlkampf, Prozente gewinnen, Meinungsbild beeinflussen, ja, das geht im gewissen Maße nach Handbuch. Das geht mit Hilfe von Computerprogrammen, das geht mit Medienarbeit, mit Stimmungsmache, aber ein Land regieren, das ist eine ganz andere Liga. Ein anderes Beispiel, speziell an die Kinder. Vielleicht kämpfst du oder hast du gekämpft darum, auf eine bestimmte Schule zu kommen. Vielleicht ging es darum, von einer öffentlichen Schule auf eine Privatschule zu kommen und einen Platz zu kriegen. Vielleicht ging es darum, dass du sagst, ich wollte doch unbedingt aufs Gymnasium, muss mich jetzt anstrengen. Der Weg dahin, wie komme ich jetzt auf diese Schule, das ist das eine. Beim einen helfen vielleicht Kontakte, Geduld und Sitzfleisch, beim anderen viel Lernen, Pauken, Nachhilfe. Und dann ist man auf der Schule. Dann bist du auf der Schule. Juhu, geschafft auf der Schule. Aber wie kommst du jetzt durch diese Schulzeit? Wie ist das mit den neuen Kindern, mit der neuen Klasse, den neuen Lehrern, den neuen Aufgaben, den neuen Fächern? Da reicht nicht anstrengen. Du musst es Stück für Stück rausfinden. Du musst dir Rat holen, vielleicht von einem großen Bruder, von einer großen Schwester, wie man das so macht. Ein anderes Beispiel. Vielleicht kennt ihr das. Wir haben lange versucht, eine Arbeitsstelle zu bekommen, eine bestimmte. Und wir haben uns beworben, wir haben eine wunderschöne Bewerbungsmappe erstellt, wir haben uns vorbereitet auf das Vorstellungsgespräch, eine neue Aufgabe, neue Herausforderung und es ist gelungen. Die Tür ist offen, wir sind da. Aber wie werde ich das jetzt alles schaffen? Was erwarten die von mir? Wie tickt hier der Chef? Wie tickt hier das Kollegium? Wie weit sind meine Kompetenzen? Was muss sich bei mir selbst verändern? Was muss ich noch lernen? Wo muss ich mich fortbilden? Dafür werden wir kein Handbuch finden. Ja, wie kriegst du diesen Job? Motivationsliteratur, Hinweise, wie bewerbe ich mich erfolgreich? All das, da können wir uns super beraten lassen, Standardliteratur. Aber wie sieht dann die Praxis aus? Das ist eine ganz andere Frage. Da gibt es kein Handbuch für. Das sehen wir. Ein Neuanfang ist das eine, aber die Zeit nach dem Neuanfang ist was ganz anderes. Wir haben in den letzten Monaten den Titusbrief studiert und der Titusbrief ist ein Stück weit ein Handbuch für den Gemeindebau. Also was ist wichtig beim Gemeindebau, was sind wichtige Schritte, was gibt es zu tun, was muss man beachten, was ist gefährlich, was sind die Probleme? Am letzten Wochenende haben wir wieder einmal den Galaterbrief studiert, wo es darum ging, wie gehen wir um mit der neuen Gesetzlichkeit, die hineinweht in die Gemeinden. Also ein Handbuch Umgang mit der neuen Gesetzlichkeit. Der Römerbrief, den wir in Hannover lange, lange Zeit Vers für Vers studiert haben, erklärt das Evangelium, sozusagen ein Handbuch zum Evangelium. Und der Jakobusbrief, womit wir heute starten, was ist der denn dann? Er ist ganz andere Art. Der Jakobusbrief, wir können ihn bezeichnen als ein Handbuch für ein Leben in persönlicher Nachfolge. Nicht vollständig, aber tiefgründig. Ein Handbuch für ein Leben in persönlicher Nachfolge. Und das ist Sondergut im Neuen Testament und im ganzen biblischen Kanon. Der Jakobusbrief ist sehr anders als die anderen Briefe. Von der Ausrichtung, vom Stil vom Inhalt. Der Jakobusbrief ist etwas, was wir Weisheitsliteratur nennen können. Weisheitsliteratur, das sind zum Beispiel die Sprüche oder das Buch Prediger, wo uns erklärt wird, was ist weise und was ist töricht. Also was ist schlau und was ist dumm aus Gottes Perspektive. Und der Jakobusbrief ist Weisheitsliteratur im Neuen Testament. Der Jakobusbrief ist nicht so super eng gefasst wie die Sprüche, wo jeder Vers im Prinzip ein neues Thema hat oder ein neues Unterthema aufmacht. Ganz dicht gepackt. So ist der Jakobusbrief nicht. Und er ist auch anders als das Buch Prediger. Im Prediger wird die ganze Thematik sehr philosophierend angegangen. Was macht überhaupt Sinn? Was soll das hier alles? Das ist die große Frage im Prediger. Ist das alles? Jakobusbrief ist nicht so philosophierend. Er stellt nicht so viele Fragen. Er gibt eher viele Antworten. Jakobusbrief, das ist Ratgeberliteratur für Kinder Gottes. Der Jakobusbrief ist eher nicht evangelistisch. Er ist für die, die sagen können, ja, Jesus ist mein Herr. Das Wichtigste ist passiert. Ich habe ein neues Leben, ich habe ein neues Herz bekommen. Aber wie geht es jetzt weiter? Wie lebe ich denn jetzt weiter? Das Beispiel mit der neuen Arbeitsstelle. Ja, jetzt haben wir es. Endlich, wir haben es geschafft. Aber was erwartet mich denn jetzt? Wie komme ich da gut hindurch? Wie mit der neuen Schule. Endlich, ich bin auf der neuen Schule, wo ich so gerne hin wollte. Aber wie komme ich hier klar? Wie geht es hier gut voran? Wer erzählt mir das denn jetzt? Für das Glaubensleben ist das der Jakobusbrief. Er behandelt nicht alle Themen, die wir für unser Glaubensleben brauchen. Bei weitem nicht. Aber in nur 5 Kapiteln sehr, sehr viele Themen. Und Jakobus spricht sehr Klartext. Er spricht auch mitten hinein in Themen, die uns möglicherweise unangenehm sind. Also er geht die blinden Flecken an. Er geht die faulen Stellen an. Und trotzdem ist Jakobus kein Draufhauer. Trotzdem geht er das Ganze sehr seelsorgerlich an, sehr behütend, sehr liebevoll. Es ist eindeutig ein Buch für Gläubige. Wir finden in diesen 15 Kapiteln, in 5 Kapiteln 15 Mal die Ansprache, liebe Brüder. Also immer wieder, liebe Brüder, liebe Brüder. Und es geht hier nicht um Blutsbrüder, sondern es geht hier um Glaubensbrüder. Also liebe Geschwister. Die Adressaten sind deutlich. Von der ganzen Prägung ist es sehr, sehr jüdisch noch. Vom Stil, von der Form, wie er geschrieben ist, ist es sehr jüdischer Stil. Und es haben sich so manche recht schwer getan mit dem Jakobusbrief, unter anderem auch Luther. Er hat den Jakobusbrief eine strohene Epistel genannt. Also wir können übersetzen, ein Lehrbrief aus Stroh. Warum hatte Luther solche Probleme damit? Luthers große Erkenntnis, was wir jetzt auch bald am 31. Oktober im gewissen Sinne nochmal feiern dürfen und freuen dürfen darüber, war die Erkenntnis, wie werde ich ein Kind Gottes? Wer ist ein Christ und wie wird man Christ? Und er hat wiederentdeckt, das war keine neue Erkenntnis, aber eine Wiederentdeckung, die lange verschüttet war. Ich werde nicht ein Kind Gottes durch meine Werke, durch meine Taten, durch meine moralische Integrität. Dadurch werde ich nicht ein Kind Gottes, auch nicht durch Ablass. Nicht durch das, was ich in einem Kirchengebäude tue. Dadurch werde ich nicht ein Kind Gottes. Sondern Gott greift zu. Es ist Gottes Gnade. Es ist der Glaube, nicht die Werke. Und Jakobus wiederum spricht ganz viel davon, dass Glaube und Werke zusammenhängen. Also er sagt, wenn du ein Christ bist, dann handelst du auch immer mehr wie ein Christ. Dann willst du das. Und daran erkennt man auch einen Christen. Einer, der nur mit dem Mund Christ ist. So können wir es runterbrechen. Ist wahrscheinlich kein Christ. Und das hat Martin Luther durchaus angefochten. Ihr könnt verstehen, die große Entdeckung, nein, es kommt nicht auf die Werke an. Und dann ist der Jakobus, der doch so viel von den Werken spricht, wie das Ganze zusammenhängt. Und wir sehen, selbst bei einer wirklich geistlichen Größe, wie wir sagen können, wie einem Martin Luther, er war durch sein Hauptthema mit seinem Blick auf den Jakobusbrief ein Stück aus dem Takt gebracht. Weil dieses wichtigste Thema, wie werde ich denn ein Kind Gottes? Das ist ja das Wichtigste erstmal. Und diese Erkenntnis, es ist Lüge, was die katholische Kirche hier verbreitet. Es ist nur Gnade, es ist nur Glauben. Hat so seinen Blick auf den Jakobusbrief getrübt. Er sagte, nein, kann das denn echt sein? Kann das echt Teil der Bibel sein, wo es doch hier so um Werke geht? Und ich habe doch gerade in dem Römerbrief so erkannt, worum es wirklich geht, wie das wirklich läuft. Jakobus behauptet aber nirgendwo, dass die Werke irgendetwas zur Rettung beitragen. Und da sehen wir, egal wie theologisch gebildet wir sind oder theologisch erfahren wir auch sind, dass wir sehr aufpassen müssen, dass wir keinen Bibeltext mit unserer Spezialbrille lesen. Dass wir lernen, unsere Spezialbrille abzulegen. Das heißt, unsere persönlichen Abneigungen, unsere persönlichen Vorlieben immer mehr ablegen und gucken, was steht da wirklich? Was sind hier die Fakten? Ja, und der Jakobus, wie gesagt, er hat eine sehr jüdische Prägung in seinem Brief. Er bezeichnet zum Beispiel die christliche Gemeinde als Synagoge. Kapitel 2, Vers 2. Oder gleich im ersten Vers grüßt er die 12 Stämme in der Zerstreuung. Wir sehen ganz klar die jüdischen Wurzeln. Wie er den Jakobusbrief schreibt, hat es ganz starke Verwandtschaft in Form und Stil zu der Weise, wie Jesus selbst gelehrt hat. Das ist wirklich auffällig. In diesen 5 Kapiteln, das ist wirklich überschaubar, in 5 Kapiteln gebraucht er 30 Mal Illustrationen, also Bilder, die etwas erklären sollen, aus der Natur, aus der Landwirtschaft, aus der Seefahrt, aus dem häuslichen Leben, aus dem öffentlichen Leben. Also so wie Jesus selbst auch Gleichnisse und Bilder gebraucht hat, gebraucht Jakobus das auch sehr, sehr viel. Und es ist ein ganz starker Bezug zur Bergpredigt. Ganz viele Themen aus dem Jakobusbrief finden wir in der Bergpredigt. Und wir können das direkt gegenüberstellen. Also, ich möchte nur ein paar erwähnen. Das Thema Widrigkeiten, Anfechtungen und Co. In Jakobus 1, Vers 2, 1, Vers 12, 5, Vers 10. Und das finden wir dann bei Matthäus, in Matthäus 5, Vers 10 bis 12. Anderes Beispiel. Das Problem von Reichtum, die Gefahr vom Reichtum, von viel Geld haben. Jakobus 1, Vers 10, Vers 11, Jakobus 2, Vers 6, Vers 7. Und das Gleiche finden wir dann in Matthäus 6, Vers 19 bis 21 und 24 bis 34 und so weiter. Ich habe euch eine wunderschöne Gegenüberstellung von William MacDonald ausdrucken lassen. Und ein ganz lieber Helfer verteilt das nach der Predigt. Dann könnt ihr euch das angucken. Also wir sehen, wie Jakobus die Themen angeht, sieht es aus, wir wissen es nicht, aber sieht aus, als wenn er sich an der Bergpredigt zu orientieren scheint, an den Themen. Es ist nicht genau die gleiche Chronologie, es ist nicht genau die gleiche Reihenfolge. Aber die Themenüberschneidung ist faszinierend. Worum geht es in der Bergpredigt? Passend zum Wahlsonntag, manche sagen, in der Bergpredigt geht es darum, wie man gerecht in dieser Welt lebt. Also Politik der Bergpredigt wurde gefordert in den letzten Jahrzehnten immer wieder. Also macht eine Politik angelehnt an die Bergpredigt. Das ist wirklich ein schlimmer Irrtum, denn dazu ist die Bergpredigt gar nicht da. Es ist die Regierungserklärung Jesu, die Regierungserklärung von Gottes Reich, und sie sagt, wie lebe ich denn in Gottes Reich? Wie lebe ich als Kind Gottes? Das ist das gleiche Thema. Was ist wichtig? Mit welchem Denken muss aufgeräumt werden? Was von deinem religiösen Denken, was du dir selber gestrickt hast oder hast einreden lassen, musst du aus dem Fenster werfen, was nicht taugt? Welches Denken muss ersetzt werden mit wirklich göttlichem Denken? Und das macht der Jakobusbrief auch. Um den Verfasser des Jakobusbriefs gibt es immer noch Streit unter den Vollzeittheologen. Es gibt im Prinzip vier Möglichkeiten. Wer kann dieser Jakobus sein? Wir plädieren heute für eine Variante, die wir am allerwahrscheinlichsten halten. Aber wir wollen uns die anderen zumindest auch mal kurz anschauen. Weil es kann durchaus sein, dass ihr damit auch mal konfrontiert werdet. Und wir wollen ja auch wissen, wie könnte es noch sein? Denn es steht hier kein Nachname, es steht hier kein Verwandtschaftsgrad und es steht hier auch kein Titel, wo man sagen kann, das kann nur dieser eine sein. Aber es gibt viele Hinweise. Also, es könnte sein Jakobus, der Apostel, der Sohn des Zebedäus, also der Bruder von Johannes. Matthäus 4, 21, ich lese das mal kurz. Und als er von dort weiterging, sahen in einem Schiff zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und dessen Bruder Johannes, mit ihrem Vater Zebedäus ihre Netze flicken, und er berief sie. Also berufen der Jünger, ist das dieser Zebedäus? Wäre er der Autor, wäre der Brief nicht so heiß diskutiert worden? Was einer der ganz früh berufenen Jünger, ganz klares Ding, ganz klar benannt. Dieser Jakobus wurde schon im Jahr 44 Märtyrer. Also zu einer Zeit, als der Brief wahrscheinlich noch gar nicht geschrieben war. Dann könnte es sein, Jakobus, habt ihr vielleicht mal gehört, der Sohn des Alpäus. Über den wissen wir nichts, außer eine Erwähnung in einem Vers. In Matthäus 10, wo die Namen der 12 Apostel genannt werden, da heißt es dann, Matthäus 10, Vers 3, Matthäus der Zöllner und Jakobus, der Sohn des Alpäus. Das war's. Dünne Informationslage. Er stellt sich, also der Schreiber vom Jakobusbrief, stellt sich nicht weiter vor, das spricht eher dafür, dass er irgendwie bekannt gewesen sein muss. Weil wenn er einen apostolischen Brief verfasst, braucht es schon die Erklärung, wer hat das hier geschrieben? Hat das hier irgendein Selbstberufener verfasst und verschickt das hier in alle Welt? Das wäre nicht glaubwürdig. Das spricht durchaus dagegen, weil von diesem Jakobus nichts berichtet wird. Da hätten wir noch Jakobus, der Vater von Judas, also nicht von Ischariot, sondern von einem anderen Judas. Über diesen Mann ist noch weniger bekannt. Also auch sehr unwahrscheinlich. Auch der wird uns hier nur einmal letztlich erwähnt. Und dann haben wir noch Jakobus, und das ist unser heißer Kandidat, wovon wir ganz stark ausgehen können, dass er der Schreiber ist. Jakobus, der Halbbruder von Jesus. Also der Sohn von Maria und Josef. Einer der Söhne von Maria und Josef. Er ist wahrscheinlich der Autor. Er ist ziemlich bekannt. Ist ja klar, ist er der leibliche Bruder von Jesus. Und er ist aber auch bescheiden, denn er erwähnt das nicht in dem Brief. Also er hätte jetzt ja durchaus anführen können, übrigens, ihr wisst, welcher Jakobus ich bin, huh? Der da die meiste Zeit von euch allen mit Jesus verbracht hat, und das macht überhaupt gar nicht. Er spielt diese Karte überhaupt gar nicht aus. Das ist derjenige, der das Jerusalemer Apostelkonzil leitete und bis zu seinem Tod in Jerusalem blieb. Also er hatte jüdische Wurzeln, war jüdisch geprägt, aber war dann zu einem gewissen Punkt auch ganz klar bekehrt. Das schauen wir uns gleich noch an. Und er kannte diese ganze jüdische Lebensweise ganz genau. Und das merken wir hier in dem Jakobusbrief. Der Autor kennt das aus eigener Erfahrung sehr gut. In der Geschichtsschreibung, also bei Josephus, und in der kirchlichen Tradition, also den Kirchenvätern, wird darauf hingewiesen, dass es dieser Halbbruder des Herrn war, der es geschrieben hat. Also die äußeren Hinweise sind relativ stark, dass er es war. Dieser Jakobus begegnet uns zum Beispiel in Matthäus 13. Das wollen wir uns mal kurz anschauen. Wie war der? War das auch also nicht nur ein Bruder, sondern ein treuer Nachfolger? Hat der seinem Halbbruder, hat er dem Jesus den Rücken stark gemacht? Wenn wir uns überlegen, dass er mit dem aufgewachsen ist, das müsste einer der ersten Jünger gewesen sein. Das liest sich allerdings ein bisschen anders. Matthäus 13, Vers 54. Und als er, also als Jesus, in seine Vaterstadt kam, lehrte er sie in ihrer Synagoge, sodass sie staunten, sprachen: Woher hat dieser solche Weisheit und solche Wunderkräfte? Und jetzt überlegen sie, ist dieser nicht der Sohn des Zimmermanns? Also von Josef? Heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder heißen, jetzt kommt, Jakobus und Josef und Simon und Judas? Und sind nicht seine Schwestern alle bei uns? Woher hat dieser denn alles? Und wir sehen, wie seine Brüder zu ihm standen in Johannes 7. Und danach zog Jesus in Galiläa umher, denn er wollte nicht in Judäa umherziehen, weil die Juden ihn zu töten suchten. Es war aber das Laubhüttenfest der Juden nahe. Jetzt kommt's. Da sprachen seine Brüder zu ihm: Brich doch von hier und zieh nach Judäa, damit auch deine Jünger die Werke sehen können, die du tust. Denn niemand tut etwas im Verborgenen und sucht zugleich öffentlich bekannt zu werden. Wenn du diese Dinge tust, so offenbare dich der Welt. Und jetzt kommt die Bewertung. Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Also, seine Brüder waren begeistert von seinen Wunderwerken. Die waren angetan davon. Sie wollten ihn unterstützen, dass er berühmt und bekannt wird, dass er bewundert wird. Aber wer er tatsächlich ist, dass er nicht ein super Rabbi ist, dass er nicht ein Religionsstifter ist, ein Wunderheiler, sondern dass er der Christus ist. Das glaubten sie nicht. Und da wird nicht unterschieden, welche Brüder, sondern seine Brüder. Also Jakobus, sein Halbbruder, glaubte nicht, dass Jesus, sein Halbbruder, der ist, wer er ist. Er glaubte nicht, dass er der Messias ist, dass er der Christus ist. Aber dann lesen wir, und dann sehen wir den Wechsel. Also was ist aus dem geworden, aus diesem Jakobus? Apostelgeschichte 1, Vers 14. Das ist ziemlich frisch nach der Himmelfahrt. Diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und im Flehen, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Wir sehen, da ist eine Veränderung geschehen. Das dürfte die Zeit gewesen sein, wo Jakobus sich bekehrt hat. Wir wissen es nicht ganz genau, aber wir können es ungefähr eingrenzen. Lass uns das mal überlegen. Er wächst auf, für ihn ist Jesus erstmal sein großer Bruder. Und wer von euch einen großen Bruder hat oder eine große Schwester, weiß, manchmal ist das toll und manchmal findet man das nicht so toll. Seine großen Geschwister. Das ist ganz normal menschlich. Und Jakobus war ein ganz normaler Mensch erstmal. Er war von Geburt an damit konfrontiert, was über Jesus verheißen war. Davon können wir ausgehen. Dass das Thema bei den Eltern war. Wie war das wohl für Jakobus? Für deinen Großbruder gibt es eine Verheißung. Und was alles geschehen ist um seine Geburt. Und das war bestimmt Thema in der Familie. Alles andere sollte uns sehr überraschen. Wie ist das, damit aufzuwachsen? Wir wollen es nicht psychologisieren, aber lass uns mal ganz kurz reindenken. Und er ist aufgewachsen mit einer Situation, das haben wir alle nicht erlebt, keiner von uns. Er hatte nämlich einen sündlosen großen Bruder. Und er selbst war ein ganz normaler Mensch, ein Sünder. Wie ist das wohl? Wir können es uns nur sehr begrenzt vorstellen. Wie ist das, wenn man einen großen Bruder hat und der tut faktisch niemals Sünde? Und daran erkenne ich letztlich schon, dass ich ziemlich oft Sünde tue. Es ist uns nicht berichtet, wie Jakobus das erlebt hat. War er neidisch auf seinen großen Bruder? Höchstwahrscheinlich. Eifersüchtig? Höchstwahrscheinlich. Da können wir von ausgehen, weil jeder von uns ist auf seine leiblichen Geschwister mal neidisch oder eifersüchtig. Und hier war es eine krasse Situation. Wie war das, wenn man in seinem Bruder schon als Jugendlicher, als Kind vielleicht sogar schon erkennt, in mir ist Böses und in ihm nicht? Hat er ihn einfach für einen Streber gehalten? Für den Supersohn, auf den man Wut kriegt? Weil er ist ja ein Sünder gewesen, der Jakobus, so wie wir. Es wäre ja nur menschlich. Ja, wie gesagt, irgendwann ließ er sich dann begeistern von den Wundertaten seines Bruders, das sehen wir auch. Er wollte ihn darin befördern, bekannt zu werden, beliebt zu werden. Das war aber nicht das Gleiche, was Jesus wollte. Das war nicht das, was sein Auftrag war. Aber er glaubte nicht an ihn als den Christus. Und das ist krass. Er hatte den Herrn immer vor Augen, hat sich aber nicht bekehrt. Das ist nicht unser Hauptthema, aber wir könnten einiges mal überlegen zum Thema Mission und Evangelisation. Wie war das bei uns, als wir aufgewachsen sind in einer christlichen Familie? Da hatten wir hoffentlich auch dauernd Jesus, im übertragenen Sinne zumindest, vor Augen. Das garantiert aber kein bisschen, dass wir uns dadurch bekehren, obwohl es gut ist. Jeden Tag Jesus vor Augen und trotzdem ungläubig geblieben. Wie ist das mit unseren Kindern? Wir wollen ihnen Jesus jeden Tag vor Augen malen, ihnen Jesus begreiflicher machen, größer machen, wertvoller machen. Aber das heißt nicht, dass sie sich dadurch automatisch bekehren. Wie gesagt, selbst er, der Jesus leiblich mit all seinem Handeln immer vor Augen hatte, der ihn bis aufs Letzte kannte, so wie man menschlich zumindest einen anderen Menschen kennen kann, er hat sich dadurch nicht bekehrt. Warum? Weil er es nicht annehmen wollte. Weil die Hürde für ihn zu groß war. Weil wir menschlich nicht so einfach Ja sagen können. Er bezeichnet sich im ersten Vers als zweierlei. Einmal als Knecht Gottes. Und das ist ein typischer Ehrentitel aus dem Alten Testament. Ein Knecht Gottes. Also zum Beispiel 4. Mose 12, Vers 7. Aber nicht so mein Knecht Mose. Er ist treu in meinem ganzen Haus. Also ein Knecht Gottes, Mose zum Beispiel. Oder Daniel 9, Vers 6. Wir haben auch nicht auf deine Knechte, die Propheten, gehört, die in deinem Namen zu unserem König, unserem Fürsten, unseren Vätern und zum ganzen Volk des Landes geredet haben. Also Daniel, der Knecht Gottes. Und so bezeichnet er sich auch. Und wir sehen, er stammt noch aus Zeiten vom Alten Testament. Aber ist schon in den Neuen voll angekommen als Kind Gottes. Und er bezeichnet sich auch, das ist ganz spannend, wie Paulus als Sklave Christi. So, was ist das jetzt für ein Unterschied? Mit dem Bruder aufgewachsen, Bruder beobachtet, dem Bruder ein Stück hinterhergelaufen, aber völlig menschlich geblieben. Ein Stück weit auf Distanz geblieben. Und Jesus hat diese Distanz an anderer Stelle nochmal deutlich gemacht, wie die Spaltung um des Glaubens willen auch durch Familien hindurchgehen. Und der hat auch auf seine eigene Familie angespielt, also seine menschliche Familie. Und jetzt bezeichnet er sich als Sklave Christi. Also vom kleinen Bruder zum Sklaven Christi. Und dann sehen wir, dass ein krasser Wechsel passiert. Wir wissen nicht die Details dieses Wechsels, aber wir wissen, es ist 180 Grad Wende. Hohe Demut für einen leiblichen Bruder. Vor allem, wo doch bekannt war, wer er war zu seinen Zeiten. Und nochmal, er erwähnt nicht seine leibliche Verwandtschaft. Also Demutzeichen auch ein Stück. Wir müssen uns nochmal mit 2, 3 Fakten beschäftigen für den äußeren Rahmen, bis wir dann in die ersten Verse gehen können mit der Auslegung. Wir müssen heute ein paar Grundsteine legen für unsere nächsten Wochen und Monate. Wir müssen uns noch einmal fragen, wann wurde dieser Brief denn geschrieben? Zumindest ungefähr. Also deutlich ist nach dem Jahr 30. der ungefähren Jahreszahl, wo Jesus auf Golgatha hingerichtet wurde, und dem Jahr 61-62, weil da wurde Jakobus, der Halbbruder des Herrn, auch hingerichtet. Als er das geschrieben hat, existierte in den Gemeinden schon so eine Ordnung, es gab feste Abläufe, es gab gewisse Ämter, und das finden wir in Jakobus 2, Vers 1, Jakobus 3, Vers 1, und so, es gab schon Ordnung. Also wahrscheinlich nicht vor Mitte der 30er Jahre wurde der geschrieben. Und wahrscheinlich noch vor dem Apostelkonzil von 48. Warum? Weil dieses ganze Problemthema Heidenmission. Geht das überhaupt, Heidenmissionieren? Wie geht das? Müssen die sich noch beschneiden lassen? Wie funktioniert das alles? Das taucht überhaupt gar nicht auf. Also es spricht dafür, dass er vorher geschrieben wurde. Wir können davon ausgehen, so Mitte 40er Jahre. Das ist relativ wahrscheinlich. Und dann ist er einer der ersten Texte des Neuen Testaments. Also ein ganz, ganz, ganz früher Text. Und es ist spannend, dass Gott es führt, dass zumindest als einer der ersten Texte, das kann, können wir ganz sicher sagen, dieser Jakobusbrief auftaucht, der erklärt, wie ist denn das nun? Ihr, die ihr euch bekehren durftet, ihr, die ihr ein neues Leben bekommen habt, wie geht es denn jetzt weiter? Was ist wichtig für das neue Leben? Und es geht um Lebenspraxis. Wie geht das Leben mit Gott, unter Gottes Gnade? Er bringt keine neuen Lehren, auch so gut wie keine neuen Erkenntnisse, so wie Paulus das macht. Manche Theologen sagen, man findet bei Jakobus gar keine Theologie. Das können wir auf jeden Fall bestreiten. Aber es ist keine hochtrabende Theologie, wie wir sie manchmal bei Paulus finden. Nur sehr verschachtelt. Sondern Jakobus sagt es relativ frei heraus, so wie es ist. Er benutzt noch eine Illustration dazu und sagt, das gibt es jetzt zu tun oder das kannst du nicht machen. Da ist eine Baustelle. Eine ziemlich gute Zusammenfassung von diesem ganzen Brief finden wir in 1. Johannes 3,18, obwohl es gar keine Zusammenfassung sein soll. Aber es ist ein Satz, der das Thema von diesem Brief ziemlich gut auf den Punkt bringt. Da heißt es nämlich, meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Das sagt Johannes und das sagt Jakobus im Prinzip auch. Also wir würden heute vielleicht noch salopper sagen, nicht so viel quatschen, macht das, was es bedeutet. Oder wie wir sagen, studier den Text, erkenne die Bedeutung und dann handel. Nach biblischer Lehre können wir nicht passiv bleiben. Können wir nicht sagen, oh, wir machen alles so weiter, das ist ja wunderschön. Alles ist wie vorher. Das kann niemals sein. Das sagt Johannes, das sagt Jakobus. Wenn du glaubst, wenn es denn so ist, dann mach auch. Dann willst du auch machen. Dann juckt es dich doch auch, den Fingern zu machen. Warum? Weil Gott es in dich hineinlegt. So wie wir ein Kind, was gesund zur Welt kommt, dem müssen wir nicht sagen, atme, warte, ich zeig das. Es atmet von alleine, wenn es gesund ist. Das ist der Normalfall. Und so ist es bei Kindern Gottes auch. Man muss nicht sagen, tu jetzt gute Werke. Das muss man nicht sagen. Es will gute Werke tun. Ja, aber manchmal entwickeln sich Atemprobleme oder Atemstörungen, Atemwegserkrankungen. Und dann braucht es Hilfe. Brauchst Erinnerung daran, hey, weiteratmen, weiter. Ja, natürlich geht es dir ganz komisch, atme. Wenn unsere Kinder ganz hysterisch sich in irgendwas reinsteigern, ganz einfach weiteratmen. Und so spricht der Jakobus in unser Leben hinein, ja, weiteratmen. Nicht, weil wir nicht wissen, wie atmen geht. Als Kinder Gottes tun wir das sowieso. Und sagt, mach weiter, ja. Und der nächste Schritt, und der nächste Schritt. Fragst dich, ob du noch lebendig bist. Du atmest, ne? Ja, dann bist du lebendig. Bist du ein Kind Gottes? Ach, du tust Werke. Ach, ja, du bist ein Kind Gottes. Klar, natürlich. Sonst würdest du diese Werke nicht auf Dauer tun. Eine andere Zusammenfassung davon haben wir ein Stück weit eben gehört in Matthäus 7, Vers 21, wo Jesus sagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Jesus lehrt ja auch keine Werkegerechtigkeit. Er sagt auch nicht, wer sich jetzt fleißig anstrengt, Gottes Maßstäben zu genügen. Wenn du genug übst, dann gehörst du zu mir. Das sagt er nicht. Sondern er sagt, wenn du dich fragst, ob du zu mir gehörst, das erkennst du daran, dass du den Willen des Vaters tun willst und auch immer mehr tust. Obwohl du noch viele Fehler machst, obwohl du manchmal schlapp wirst. Um beim Beispiel vom Atmen zu bleiben, obwohl du manchmal so machst, lebst du trotzdem noch. Keine Panik, du lebst trotzdem. Du brauchst eine Behandlung, du brauchst eine Hilfe. Ja, das ist richtig, damit es wieder besser wird. Aber du lebst trotzdem noch. Jakobus erwähnt mehrfach das Gesetz. Er sagt in Kapitel 1, Vers 25, das Gesetz ist vollkommen. Er sagt in 2, Vers 8, das Gesetz ist göttlich. Er spricht von dem Gesetz der Freiheit in 2, Vers 12. Und das ist auch etwas, wo Luther auf jeden Fall Anstoß dran gehabt hat. Das beschreibt er auch. Aber nochmal, Jakobus sagt nicht ein bisschen, nicht ein Millimeter. Das ist der Weg zur Rettung. Oder du kannst dir mit diesem Gesetz und der Erfüllung des Gesetzes etwas bei Gott verdienen. Sondern zu wem spricht er? Zu Kindern Gottes. Er sagt, guck mal, Gottes Gesetz sollst du vor Augen haben. Denn das ist Gottes Maßstab. Und das zeigt dir auch noch ein Stück auf, wie weit auch dein Weg ist. Aber der wichtigste Weg, dass du zu ihm gehörst, den hast du schon längst getan. Aber dein Wachsen in der Heiligung, dein Wachsen in der Jüngerschaft, das heißt, dass du immer mehr das tun willst, was Gott gefällt und was Gott ehrt, da bist du noch auf dem Weg, solange du hier auf Erden bist. Er sagt einfach, Glaube hat Folgen. Ohne Folgen kein Glaube. Wir wollen uns das erste Thema anschauen. Und ihr findet den Predigttext auf dem Gottesdienstzettel abgedruckt. Das erste Thema, was wir nächsten Sonntag noch fortsetzen werden, weil er es etwas später wieder aufgreift, das sind die Anfechtungen. Und es ist sehr spannend, dass Jakobus damit anfängt, also nochmal ein Handbuch für das Leben als ein Kind Gottes. Und das erste Thema, was er jetzt auf den Tisch packt, nach einer ganz kurzen, knappen Begrüßung, Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, grüßt die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind. Also kurz seinen Namen gesagt, kurz seine Stellung zu Gott dem Vater und Gott dem Sohn, ein Gruß an die Geschwister und los geht's mit Anfechtung. Wow! Warum macht ihr das? Weil Anfechtung in jedem Leben, wenn du zu Jesus gehörst, in jedem Leben Normalität ist. Anfechtung gehört voll und ganz zum Glaubensleben dazu. Der Umgang mit Anfechtung ist deshalb so ein Kernthema. Kinder Gottes, was müsst ihr als erstes wissen? Anfechtung. Du bist auf einer neuen Schule, was musst du als erstes wissen? Wo sind meine Ansprechpartner? Wo sind die Lehrer? Wo sind die Fluchtwege? Wie sollte ich mit den Großen lieber nicht umgehen? Also die Basics, ne? Was ist, wenn es Stress gibt? Was ist, wenn es Probleme gibt? Was ist dann los? Ich lese die Verse 2 bis 4 für unseren ersten Abschnitt. Jakobus schreibt, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Lass mich mal kurz beten. Herr Jesus, danke. Danke für den Jakobusbrief. Herr, danke auch, dass dieses wichtige und spannende Thema der Anfechtung behandelt wird. Bitte sprich in unser Leben hinein. Lass uns das wirklich verstehen und kapieren. Und hilf uns, dass wir ein gutes und gesundes Verhältnis zu dieser Frage entwickeln. Mach uns bitte weise, Herr. Wir haben es nötig. Amen. Unser erster Punkt, Anfechtung, ein Grund der Freude. Ein Grund für Freude, Anfechtung. Anfechtung, was ist das erstmal? kennen wir alle den Begriff. Was bedeutet das wirklich? Anfechtung bedeutet erstmal Widerstand, den wir abkriegen, gegen Heiligung. Das ist Widerstand gegen Glaubenswachstum. Anfechtung ist Widerstand gegen geistliche Konsequenz. Anfechtung ist Widerstand gegen gutes Vorhaben. Anfechtung ist Widerstand gegen nächste Schritte, die wir gehen. Anfechtung bedeutet, wir haben uns etwas vorgenommen, wir haben etwas erkannt. Es muss sich etwas ändern, wir müssen etwas tun, wir müssen etwas lassen. Wir machen einen Dienst. Wir arbeiten in unserem persönlichen Bibelstudium. Und dann kommt etwas, was das verhindern will. Das ist letztlich eine Anfechtung. Und wir sehen, es gibt letztlich zwei Formen von Anfechtung. Einmal die innere Anfechtung. Die kommt aus uns selbst heraus. Und da legt Jakobus später auch noch einen großen Schwerpunkt drauf. Also, angenommen, wir haben uns vorgenommen, ich will Bibel lesen und Bibel studieren. Nicht nur ein bisschen oberflächlich lesen, sondern ich will sie wirklich studieren. Und ich setze mich dahin und ich kann mich einfach nicht konzentrieren. Ich denke daran, was ich noch am Haus renovieren oder reparieren muss. Ich denke noch daran, was ich heute oder morgen für Aufgaben habe. Ich denke daran, dass wir unseren Bankkredit unbedingt tilgen müssen. Ich denke an alles andere als an das, was ich eigentlich machen will. Meine Gedanken schweifen immer wieder ab. Das ist typisch innere Anfechtung. Es gibt die äußere Anfechtung. Ein Beispiel, 2014 haben wir eine Freizeit gemacht auf dem Bückeberg und es war alles organisiert. 10 Uhr sollten die Leute da sein, 9 Uhr sollte ich als Organisator noch ein paar Leute am Bahnhof abholen, komm am Bahnhof an, sag Leute, kommt schnell, wir müssen hochfahren. Und das Auto springt nicht mehr an. Und es springt nicht an. Und das Auto wird überbrückt und das springt mich an. Wir sehen typisch äußere Anfechtung. Wir haben doch alles richtig gemacht. Es ist doch so wichtig. Hey, warum lässt du das hier zu? Wir müssen doch dringend da hoch. Da warten die Geschwister und der Freizeitbeginn. Aber Gott lässt es zu. Gott lässt diese Anfechtung zu. Das Auto springt nicht an. Es dauerte noch 2 Stunden, bis es dann wieder ansprang. Äußere Anfechtung. Ein anderes Beispiel. Du nimmst dir schon Sonntag vor, Mittwoch will ich zur Bibelstunde fahren. Endlich mal oder wieder zur Bibelstunde. Und dann kommt eins nach dem anderen. Ja, Probleme mit deinem Auto. Der stressige Arbeitstag, du hast den Kopf eigentlich dicht. Dir dröhnt der Schädel. Deiner Frau geht es nicht gut. Die Kinder krakeelen. Es fängt an zu regnen wie aus Strömen. Und alles spricht dafür, nein, fahr nicht zur Bibelstunde. Rein menschlich betrachtet ist das absolut nicht dran für mich jetzt gerade. Denn alles spricht dafür, zu Hause bleiben, sich selbst kurieren, sich um die Probleme kümmern, das schlechte Wetter abwarten. Was ist das? Ist das ein Entscheidungsprozess? Ja, versehen mit einer dicken, fetten Anfechtung. Wer hat Freude an dieser Anfechtung letztlich? Egal, ob sie von innen oder von außen kommt, das ist der Satan. Was kann Satan bei Kindern Gottes noch bewirken? Er kann sie nie ganz von Gott trennen. Das schafft er nicht. Er kriegt sie nicht weg von Gott. Das wäre sein wichtigstes Ziel, aber er schafft es nicht. Aber was er versuchen kann, ihnen so viele Knüppel wie möglich in den Weg zu werfen und sich zu freuen, wo sie das doch selber tun. Er kann sich freuen, wenn wir uns durcheinander bringen lassen, wenn wir uns ablenken lassen, wenn wir gute Entscheidungen revidieren. Dann freut sich der Satan und sagt, naja, wenn ich sie schon nicht ganz kriege, dann habe ich sie wenigstens heute abgehalten davon, die Bibel zu studieren oder zur Bibelstunde zu fahren oder bei der Freizeit zu sein. Aber warum ist Anfechtung dann ein Grund zur Freude? Weil Anfechtung betrübt uns. Wenn wir es erkennen, was wir für Widerstände haben, in uns oder auch von außen, ist die normale Reaktion, wir werden traurig oder wir fühlen uns bedrängt, wir fühlen zu schwach. Satan nutzt vielleicht noch die Chance und flüstert dir ins Ohr, ja, du bist doch nicht gut genug. Du bist also ein Kind Gottes. Und was hast du gemacht? Du hast wieder ganz luschig nicht durchgezogen. Das, was du schon erkannt hast, hast du nicht gemacht. Satan ist der große Ankläger. Und der sorgt auch dafür, dass uns Anfechtung betrübt, dass wir traurig oder wütend oder in falschem Selbstzweifel geraten. Anfechtung lähmt uns vielleicht auch. Sagen ja, wenn ich gestern schon keine Bibel gelesen habe und heute keine Bibel gelesen habe, dann brauche ich morgen damit auch nicht anfangen. Ne? Das bringt es jetzt auch nicht mehr. Wenn ich die letzten 3 Wochen schon nicht mehr in der Gemeinde war, dann kann ich es auch ganz lassen. Dann brauche ich da auch gar nicht mehr hingehen. Lähmt uns. Führt uns in Passivität. Was bringt es jetzt noch? Oder vielleicht auch der Gedanke, Gott will das vielleicht auch gar nicht. Sonst wird er mir ja die Kraft geben. Sonst wird er ja nicht zulassen, dass das hier alles so stressig ist oder dass ich dauernd abgelenkt werde. Führt uns vielleicht auch zum Zorn. Auf uns, auf andere, auf Gott selbst. Aber Anfechtung, das macht der Text hier klar, dient unserem Wachstum. Anfechtung dient dem Wachstum. Und wir können uns das auch ganz einfach in einem Bild vorstellen. Ein Baum, der niemals im Wind steht, während er wächst, wird ganz schnell abknicken. Wenn er ganz viele Pflanzen auf ein Feld pflanzt, Mais zum Beispiel, und ihr mäht den ganzen Mais drumherum ab und lasst einen Stängel stehen, brauchst nur einen Windhauch und der klatscht den um. Aber ein Baum, der zum Beispiel oben auf einem großen Berg wächst, auf einer Klippe, der oft so einen verbogenen, krummen Stamm hat durch den Wind, hat einen ganz besonders starken Stamm. Warum? Weil er immer diesen Widerstand abkriegt und ihm standhält. Schon als ganz kleiner Baum. Und in ähnlicher Art und Weise lässt uns Gott auch unseren Weg gehen. Nein, er lässt uns nicht dauernd in der Komfortzone. Gott lässt bestimmte Anfechtungen zu, die wir uns selbst einbrocken oder die uns eingebrockt werden von außen. Das lässt er zu. Weil Gott möchte, dass wir widerstandsfähig werden. Dass wir wirklich wachsen. Also liebe Kinder, ihr wisst das vielleicht, wenn ihr nie was helfen müsst zu Hause, wenn ihr nie was machen müsst, wenn eure Eltern immer euer Zimmer aufräumen, wenn eure Eltern immer den Tisch abräumen und die Geschirrspülmaschinen ein- und ausräumen, immer eure Sachen in die Wäsche und von der Wäsche wieder zurückbringen, dann könntet ihr sagen, ja, das ist ziemlich bequem gerade. Ich habe es gesehen, wie das bei den anderen ist, die müssen dauernd helfen, aber ich habe eigentlich ziemlich tolle Eltern, ziemlich nettes Leben. Aber wisst ihr, was dabei rauskommt? Ihr könnt es gar nicht. Es ist nervig, die dreckige Wäsche durch die Gegend zu tragen. Es ist manchmal anstrengend, mitzuhelfen, mitzutragen, mitzuschleppen, mit aufzubauen und abzuräumen. Ja, das ist manchmal anstrengend und nervig. Aber ihr könnt es hinterher. Später wird sich unterscheiden, wenn ihr eine eigene Wohnung habt. Diejenigen, die gelernt haben, einen Haushalt mitzuführen, die sagen, ja, ich weiß, wie das geht. Und die anderen werden dastehen und sagen, Hilfe, der Kühlschrank ist leer. Es ist überall dreckig und ich habe nichts mehr anzuziehen. Was mache ich jetzt? Was sind die? Die sind schwach gemacht worden. Also seid froh, wenn ihr eingespannt werdet, auch wenn es vielleicht mal nervt oder wenn es mal anstrengend ist. Hinterher könnt ihr froh sein darüber. Wenn das auch nur ein schwaches Beispiel ist, ähnlich möchte es Gott. Gott möchte, dass es mal schwierig für uns wird. Gott möchte, dass wir auf diese Widerstände treffen, aber er lässt nicht zu, dass die uns umhauen völlig. Ja, manchmal knicken wir ein Stück weit ein. Manchmal sind wir, wie wir eben gehört haben, betrübt, traurig, wütend, zweifelnd. Das sind wir, aber wir sollen nicht darin bleiben. Es ist eine Lektion. Erst wenn wir durch Widerstand hindurchgegangen sind, und zwar immer wieder, nicht nur einmal, erkennen wir So richtig, Gottes Kraft und Gottes Wirken in unserem Leben. Wann sind wir am dankbarsten? Wenn wir schwere Zeiten hatten, wenn wir eine schwierige Situation hatten. Und dann greift Gott sichtbar, spürbar ein in unser Leben. Wenn es niemals schwierig geworden wäre, hat Gott auch die ganze Zeit durchgetragen. Aber wir nehmen es gar nicht mehr wahr. Wenn wir nicht diese Probleme haben, zum Beispiel wenn wir die Bibel lesen und wenn wir beten, das sind klassische Situationen für Anfechtungen. Bibel lesen oder Gebetszeit halten. Wenn wir das nicht merken, das ist schwierig und jetzt habe ich versagt und ich will es noch besser machen und es deprimiert mich. Und irgendwann funktioniert es dann besser. Wenn wir gehen, wow, Herr, danke, du hast mich vorangebracht, dass ich nicht aufgegeben habe, dass ich nicht schlechte Schlüsse rausgezogen habe, sondern du hast mir geholfen, wo ich nicht mehr weitergehen konnte. Ich habe gesagt, ich kann nicht mehr. Mir macht das alles total fertig, diese Situation. Es deprimiert mich, es frustet mich und Gott trägt uns trotzdem weiter. Und wir sehen, wow, jetzt hat sich etwas verändert. Das lässt uns Gottes Wirken ganz anders erkennen. Es gab viel, Gott hat eingegriffen bei mir. Der hat mich nicht so gelassen, wie ich war. Wir werden sicherer im Glauben. Wir werden stärker im Gottvertrauen. Aber wichtig ist, dass wir uns diese Perspektive verschaffen, die uns Jakobus hier in die Hand gibt. Gott zieht uns weiter voran. Er will, dass wir weiter marschieren, auch wenn wir sagen, es geht nicht mehr. Auch dann. Es soll nämlich zu unserer neuen Natur werden, dass wir auf Gottes Kraft bauen und nicht auf unsere. Wir sagen, Herr, du weißt, wie es hier gerade ist. Du weißt, was mich von guten Dingen abhält, was mich hintreibt zu schlechten alten Denkweisen, schlechten alten Verhaltensweisen. Herr, du weißt, wie angefochten ich bin. Herr, ich erkenne, dass meine Kraft nicht ausreicht. Ich brauche dich. Herr, bitte löst du das auf. Bitte hilf mir, dass ich ein anderes Denken bekomme. Dass ich auch anders konsequent sein kann. Dass ich auf diese Ablenkung nicht mehr so ansprechbar bin. Du musst das machen. Ich bin am Ende mit meinem Latein. Hilfe! Und wenn wir dann standhalten können in der Situation, dann werden wir standfester, dann werden wir sicherer, dann werden wir stärker im Vertrauen auf Jesus. Wenn niemals der Sturm da war, erkennen wir gar nicht, wie wunderbar der Herr uns durch den Sturm gebracht hat. Und das ist eine Anfechtung. Aber wir müssen unsere Denkweise vom Herrn vom Kopf auf die Füße stellen lassen. Also menschlich denken wir, Anfechtung, da mache ich wohl was falsch. Wenn ich alles richtig machen würde, hätte ich doch keine Probleme. Und Gott sagt, Moment, du bist noch im menschlichen Denken drin, lass dein Denken ausrichten. Anfechtung ist ein gutes Zeichen, ist ein hervorragendes Zeichen. Ich darf das mal ganz zeugnishaft so berichten. Wir hatten vor vielen Jahren eine Versammlung, die ganz schrecklich war. Eine Versammlung mit Geschwistern, die wirklich schrecklich war. Wo es richtig drunter und drüber ging. Und hinterher saßen wir zusammen mit denen, die dort alle geprügelt wurden. Und sagten, boah, gut, dass das jetzt vorbei ist. Und neben mir saß unser Pastor und sagte, wir müssen was absolut Richtiges machen. Solche Anfechtungen, wir sind auf einem super Weg. Und ich musste mehr als einmal kurz schlucken. Was? Was? Wir hatten stundenlang wirklich Schrecklichstes erlebt. Verbal und menschlich Schrecklichstes erlebt. Wie wundervoll. Und ja, Satan muss so ein Interesse daran haben, da reinzufuchteln. Das ist hervorragend, was wir machen. Lass uns bloß weitergehen. Und ich musste nochmal schlucken. Und dann, wow, ja. Richtig, richtig. Und das ist eben das Problem. Wir lassen uns in dieser Situation so verwirren in unserem Blick, in unserem Denken. Und sagen, ja, es, das kann nicht der richtige Weg sein, sonst wäre es doch einfacher. Das ist jetzt nicht dran, sonst würde es mir nicht so schwer fallen. So denken wir. Und Gott sagt, nein, gerade wenn es Probleme gibt, das ist der gute Weg, dann mach erst recht weiter. Wenn du Stress hast, wenn Steine in deinem Weg liegen, dann geh erst recht weiter. Das ist ein super Zeichen. In Jakobus 1, Vers 5, also der nächste Vers, lass uns das anschauen, da sagt er, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Das ist unser zweiter Punkt. Zweitens, Anfechtung, ein Grund zum Beten. Wir brauchen Gottes Weisheit, sonst kommen wir nicht durchs Leben durch. Wir fahren unser Leben vor die Wand ohne Gottes Weisheit. Und Gottes Wort ist nicht in dem Sinne ein Handbuch, dass es uns für jede Lebenssituation detailliert sagt, was gibt es jetzt zu tun. 24. September 2017, wen soll ich wählen? Da steht nicht die Partei drin oder der Kandidat, den ich wählen soll. Was steht hier aber drin? Das haben wir uns Mittwoch in der Bibelstunde angeschaut. Was ist ein guter Staat in Gottes Augen, was ist ein schlechter Staat? Was ist ein guter Bürger, was ist ein schlechter Bürger? Gott zeigt große Linien auf und wir müssen für unsere Detailentscheidungen davon ableiten lernen, und zwar in Gottes Sinne. Wir brauchen dazu Weisheit. Wir brauchen Gottes Wort, wir müssen es im Zusammenhang verstehen, lernen immer mehr, aber wir brauchen dann auch Weisheit. Großen Linien kapieren und dann Gott bitten, schenk mir Weisheit, wenn ich das jetzt auf mein Leben anwende. Es geht nicht ohne Hilfe, weil die Gefahr ist total groß, dass wir nach unserem eigenen Geschmack ableiten. Also, ihr kennt das, ich suche mir einen Bibelvers heraus, der zu meiner Meinung passt. Und darauf begründe ich jetzt einen gewissen Standpunkt. Meine Entscheidung, im schlimmsten Fall indoktriniere ich damit auch noch andere. Sag, da steht auch dieser Vers, deshalb ist es so, Klammer auf, wie es mir gefällt. Und es kommt ja aus der Bibel, dann kann es ja nicht falsch sein. Und doch, mit dieser Methode kann ich alles und nichts rechtfertigen. Die Gefahr ist groß. Es ist gut, dass Gott uns schon mal mit Geschwistern zusammenstellt, in einer Gemeinde zum Beispiel. Warum? Weil wir uns gegenseitig korrigieren können und sollen auch. Wenn wir Weisheit ableiten nach unserem eigenen Geschmack, dass Geschwister uns das sagen und sagen, prüf das dringend. Prüf das sachlich. Lass uns das zusammen wirklich prüfen, ob du diese Idee daraus ableiten kannst, was Gott wirklich sagt. Und trotzdem reichen die Geschwister nicht aus. Wir können auch nicht jede Entscheidung unseres Lebens mit den Geschwistern besprechen. Sonst könnten wir nämlich gar nicht mehr leben. So viel Entscheidung, so viel Fragen, so viel Probleme und wir brauchen Gottes Weisheit. Und gerade wenn die Anfechtungen kommen, wenn es brennt, wenn es anstrengend wird, wenn es Druck gibt von außen oder innen, was soll ich jetzt tun? Frag Gott. Frag Gott, sag, ich bin an meiner Grenze. Ich weiß jetzt nicht, was ich hier tun soll. Klammer auf, wenn ihr heute noch nicht bei der Wahl wart und noch fragt, was soll ich damit machen, betet um Weisheit. Sagt, Herr, ich weiß nicht, wen ich hiervon wählen soll, wem ich diese Verantwortung übertragen soll. Bitte schenk mir Weisheit. Wenigstens jetzt hier in den letzten Stunden, bevor ich eine Entscheidung treffen muss. Und der Text sagt, Gott wird dich gerne und ohne Vorwurf beschenken. Wenn du sagst, ich weiß es nicht, sag mir, wo es hingeht. Bitte sag's mir. Mach's mir klar. Mach's mir deutlich. Dann wird er dir die Antwort geben. Nicht immer in dem Tempo, in dem du das willst. Und oft auch nicht die Antwort, die du dir selber schon überlegt hast. Weil manchmal ist es ja so, dass wir sagen, ja, ich denke, das ist so, aber ich frag mal Gott. Nein, lass uns direkt ihn fragen. Zeig mir den Weg auf. Gott freut sich, wenn seine Kinder das Herz ausschütten. Also, Anfechtung ein Grund zum Beten und ein Grund zur Freude. Aber im letzten Abschnitt, den wir heute studieren wollen, das sind die Verse 6 bis 8, zeigt uns Jakobus auch auf, wie wir es nicht machen sollen. Er sagt, Anfechtung ein Grund für Freude, frag Gott nach Weisheit. Sag Gott, ich muss da schlauer werden, wie ich damit jetzt umgehen soll. Und dann kommt eine Warnung ab Vers 6. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Anfechtung, das ist der dritte und letzte Punkt, kein Grund zu zweifeln. Anfechtung, kein Grund zu zweifeln. Und das sind jetzt zwei unterschiedliche Konzepte, die Jakobus hier erklärt. Zwei Möglichkeiten, wie du es machen kannst. Du hast Probleme, du weißt nicht, was du machen sollst. Ganz einfach. Möglichkeit 1. Du sagst, Gott, ich brauche Weisheit. Was machst du damit? Du näherst dich Gott. Du sagst dir, ich habe jetzt gerade nichts zu bieten, ich brauche alles von dir, aber du gehst auf Gott zu damit. Oder du zweifelst. Dann entfernst du dich von Gott. Wie geht das? Du machst Distanz zwischen dir und Gott. Lass uns das an einem Beispiel verstehen lernen. Ein Kind. Jeder von uns war ein Kind oder ist ein Kind. Das ist relativ einfach. Haben wir alle gemein. Ein Kind, das mit den Anforderungen von seinem Vater nicht klarkommt. Der Vater sagt, das sollst du tun, das sollst du lassen. Und ich stelle fest als Kind, ich schaff's nicht. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich habe zwei Möglichkeiten. Ich gehe zu meinem Vater, ich gehe zu meinem Papa und sage, ich möchte das gern tun, aber ich brauche Hilfe, ich schaff's irgendwie nicht. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Was machst du, wenn du zu deinem Papa gehst? Du vertiefst die Beziehung. Wir hatten in der Jungs-Jungscher gesprochen über Beziehung mit Gott. Das machst du, wenn du sagst, Gott, ich möchte das gerne, aber ich kann es echt nicht. Ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Ich weiß nicht, wie ich mit dieser Anfechtung weiter klarkommen soll. Ich weiß nicht, wie ich mit diesem schlechten Denken, ich weiß nicht, wie ich mit dieser Krankheit, mit diesem Overdose-Sein, zu viele Aufgaben gleichzeitig, ich weiß nicht mehr, wie ich das tragen soll. Bitte hilf mir. Beziehung wird vertieft. Also, liebe Kinder, ein Ratschlag einfach fürs Familienleben. Wenn eure Eltern Dinge von euch wollen, wo ihr sagt, ich weiß nicht, wie ich es schaffen soll, sagt nicht, ich kann es nicht. Komm nicht in Zweifeln, sondern sag, ich möchte es gern tun, aber ich brauche irgendwie Hilfe. Sag mir, wie das gehen soll. Bitte zeig mir das. Das tut gut. Die andere Möglichkeit, ich hege Groll auf meinen Vater. Mein Vater, der ist so herrisch. Ja, der ist so überzogen, was der alles von mir will. Wie soll denn das funktionieren? Das kann ich doch nicht. Der weiß doch, was ich kann. Warum soll ich jetzt Sachen machen, die ich gar nicht machen kann? Mein Vater ist ungerecht. Mein Vater ist zu hart. Mein Vater ist zu streng. Wenn wir anfangen, solche Sachen uns selber zu überlegen, was machen wir? Wir gehen weiter weg von unserem Vater. Wir gehen weiter weg von der Beziehung. Wir sollten mit ihm reden, sagen Hilfe. Und was machen wir stattdessen? Wir drehen uns um und sagen, oh, ah, dieser Vater, ey, oh, was der immer will. Oh. Was macht das mit unserer Gottesbeziehung? Die Zweifeln. Es macht sie schlechter. Es entfernt uns praktisch von Gott. Und vor allem, es entfernt uns von der Lösung. Egal, ob wir zweifeln oder nicht, die Anfechtung ist dadurch nicht aufgehoben. Ne? Die Probleme sind nicht weg. Aber wenn wir anstatt auf den zuzugehen, der uns garantiert helfen kann, der uns durchtragen kann, weggehen, dann Gott meint es nicht gut mit mir, Gott meint es so hart mit mir, Gott hat zu hohe Erwartungen an mich, dann wird unser Bild von Gott auf den Kopf gestellt, völlig verdreht Unser Vertrauen in Gott wird kleiner. Unsere Hoffnung auf Gott wird kleiner. Und wir werden unsere Probleme erst recht nicht lösen. Was machen Zweifel an Gott mit deinem Herzen? Und das ist eine Entscheidung, deshalb spricht Jakobus davon hier. Können Kinder Gottes an Gott zweifeln? Aber hallo, können die das? Ich weiß nicht, wer von euch etwas erlebt hat, wo er zumindest eine Sekunde lang einen Zweifel hatte, ob Gott es gut meint. Wenn ihr was Schlimmes erlebt habt, lieben Menschen verloren habt, wenn ihr schlimme Ungerechtigkeit erfahren habt, oder wenn ihr einfach so am Ende eurer Kräfte wart, dass so ein Denken angefangen hat, dann wisst ihr, das ist eine Entscheidung. Ich bin letztlich nicht gezwungen dazu. Aber es gibt Situationen, die es besonders befördern. Was passiert dann in meinem Herzen? Mein Herz wird dadurch nicht geheilt, nicht getröstet. Ganz im Gegenteil, ich mache es noch schlimmer. Das ist wie eine Wunde, wo gerade so die erste Schicht von Verheilung drauf ist und ich kratze es alles auf. Ich denke, ich tue mir was Gutes, weil es juckt, aber ich mache es noch viel schlimmer. Ich tue meinem Herz nichts Gutes, vor allem ich mache Gott nicht Ehre damit, sondern genau das Gegenteil. Und wie gesagt, die Entscheidung ist nur, gehe ich zu Gott hin oder gehe ich von Gott weg in der Situation? Wenn es schwierig ist, gehst du zu Gott hin oder gehst du von Gott weg? Gehst du hin, indem du sagst, wie Herr, bitte? Oder gehst du weg, indem du sagst, nee, also so wie Gott das jetzt hier will, ich möchte das nicht. Das ist zu viel. Das ist der Zweifel. Und die Freude daran hat immer Satan. Ja, ich kriege ihn nicht ganz. Dieser Zweifel wird nicht ausreichen, wenn er ein echtes Kind Gottes ist, dass er dauerhaft von Gott weg ist. Aber es wird eine Beziehungsstörung sein. Und Satan kann das Ganze befeuern, dass es eine lange, tiefgreifende Beziehungsstörung wird. Vielleicht kennt auch ihr Geschwister, die zum Beispiel ein Kind verloren haben und lange, lange Zeit echte Probleme haben, damit das einzuordnen in Gottes Wirken, in Gottes Barmherzigkeit, in Gottes Liebe. Vielleicht kennt ihr Geschwister, die unverschuldet all ihre materiellen Güter verloren haben oder den größten Teil davon, die von einer guten Arbeitsstelle in Arbeitslosigkeit in große Schulden gerutscht sind und die wirklich hadern mit Gott. Wie kann das sein? Ich bin immer diesem Jesus gefolgt, der sich aus Liebe hingegeben hat, damit hier Sünder gerettet werden. Jetzt bin ich ein Kind Gottes, wie geht es mir? Der Zweifel ist Gift im Herzen. Entweder ich frage mich, wie kann Gott das zulassen? Oder ich frage Gott, wie kannst du das zulassen? Bitte schenk mir Weisheit. Oder schenk mir Frieden im Herzen. Der Einzige, der profitiert von diesen Zweifeln, ist Satan. Und er freut sich, weil du verlierst den festen Boden unter den Füßen. Das ist das Bild, was hier beschrieben wird. Wie eine Meereswoge vom Wind hin und her geworfen. Du kannst nicht mehr fest stehen. Deine Gedanken treiben dich hin und her. Du bist auf dich selbst bezogen. Getrennt von Gott ein Stück weit in dem Moment. Und du kommst von einem guten Weg ab. Warum? Weil du dich auf Distanz zum Hirten begibst. Ist ja klar. Er wird dich nicht dauerhaft den falschen Weg gehen lassen. Wissen, der Hirte geht dem einzelnen Schaf nach. Aber dahin führt das. Tu das nicht! Warum? Weil das ist unweise. Es ist zielverfehlend. Es trennt dich und isoliert dich. Ist destruktiv. Also es macht kaputt. Ist destruktiv. Und es ist hoffnungslos, diese Zweifel. Wir brauchen Gedankenhygiene. Ihr kennt das Lied, Gedanken sind frei. Wer mag sie erraten? Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Nein, die Gedanken fliegen nicht dabei, fliegen letztlich nicht vorbei. Wir entscheiden, welche Gedanken bei uns wohnen. Das ist manchmal einfach, das ist manchmal schwer. Und in diesem Sinne auch gut, dass wir einander haben, wo wir merken, dass solche Gedanken sich breit machen wollen, wo die in der Tür stehen, dass wir jemand, dem wir vertrauen, der uns nahesteht, als Ratgeber und Mitbeter zu Hilfe holen, unseren Ehepartner oder als Kinder unsere Eltern. Sagen, Papa oder Mama, ich zweifle da langsam an Gott, weil das und das doch passiert ist und ich, bitte helft mir, dass ich das nicht weitermache, dass ich nicht weiter so denke, weil da wird mein Herz immer trauriger und mein Leben immer trauriger und ich verliere den guten Blick, bitte hilf mir da. Sucht euch jemand, dem ihr ganz eng vertrauen könnt. Gott gibt im Überfluss und ein geteiltes Herz ist sowas wie ein Staudamm. Wir bauen einen Staudamm um uns selbst auf und wo Gott im Überfluss gibt, staut es sich auf. Nicht, weil Gott es nicht wegnehmen könnte, aber weil er möchte, dass wir wirklich wachsen, dass wir erkennen, wie unser Denken in diesem Punkt sich ändern muss. Dass wir nicht mehr sagen, oh nein, bitte keine Anfechtung mehr, Gott. Wir sagen, wow, Herr, das ist eine heftige Anfechtung. Das macht mir Angst, das macht mir Sorgen. Aber ich will nicht an dir zweifeln. Bitte lenke du meine Gedanken. Gib mir ein ungeteiltes Herz. Gib mir liebe Leute an meiner Seite. Und danke, dass du mich in solche herausfordernden Situationen stellst. Da, wo es schwierig ist im Glaubensleben, damit ich wachsen kann. Gott, danke, dass du nicht wie eine gluckende Mutti bist, die alle Probleme von mir fernhält. Das ist nämlich das Schlimmste, was Eltern machen können, wenn die alle Probleme von euch fernhalten, aber ich bin sicher, eure machen das nicht. Man will seine Kinder beschützen, aber muss zusehen, dass sie auch Probleme erleben, dass sie wachsen. So wie Gott sagt, ja, meine Kinder leben hier auf Erden noch Probleme, damit sie wachsen in der Heiligung, in der Nachfolge, in der Jüngerschaft. Dass sie nicht bei der Milch stehen bleiben, sondern dass sie feste Kost zu sich nehmen. Dass sie nicht nur frisch verliebt sind nach der Bekehrung. Sag, boah, ich gehöre zu Jesus. Alles ist neu in meinem Leben. Sondern dass auch, wenn der Alltag einkehrt, dass sie fest werden in der Liebe. Nicht frisch verliebt, sondern aus Erfahrung liebend, vertrauend, hoffend. Lasst uns gegenseitig auch eine Stütze darin sein, dass wir Anfechtung als eine wunderbare Möglichkeit sehen, und zwar in der Beziehung zu Gott zu wachsen. Und da, wo wir sonst Trübsal blasen und uns gegenseitig noch darin steigern, sagen, ja, das ist alles so schlimm, ja, und wenn das jetzt noch passiert, und oh, das ist auch noch, dann ziehen wir uns runter. Lasst uns ermutigen, sagen, ja, das ist wirklich ein heißer Tanz hier jetzt. Das ist wirklich spannend. Lasst uns zusammen stehen, lass uns den Rücken gegenseitig frei halten, aber lass uns vor allem den Herrn anrufen, wenn die Kraft fehlt, wenn es düster wird. Anfechtung ist eine Chance. Ich möchte zum Schluss einen Vers aus Römer 8 lesen, den wir alle schon gehört haben und sicher so mancher sich an die Haustür oder an die Sonnenblende im Auto geklebt hat. Ansonsten möchte ich das empfehlen. Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Alle Anfechtungen, alle Probleme, alle traurigen Momente, alle Aufregung in unserem Leben, wenn wir Kinder Gottes sind, dienen zu unserem Besten. All das, wo wir denken, es zerreißt uns das Herz. Wo wir vielleicht einen Menschen leiden sehen, den wir lieb haben. Und sagen, ich möchte, dass das jetzt einfach wieder gut ist. Und nein, Gott löst die Situation noch nicht auf. Denkt an Römer 8, 28. Wenn es uns selber dreckig geht und wir nur noch Schwarzseher sind gerade, weil unsere Gedanken schon fehlgeleitet wurden. Römer 8, 28. Alle Dinge dienen den Kindern Gottes zum Besten. Alles, was ihr erlebt, alles, was wir erleben, alles, was passiert, nichts, was Gott in unserem Leben zulässt, ist, um uns zu schaden, um uns kaputt zu machen, um uns traurig zu machen, sondern immer, damit wir reifer werden im Glauben und dass wir weiter verwandelt werden in das Bild Jesu Christi. Amen.